Es hat einen Platz, wenn Sie möchten. Antje war damals eigentlich ein Zufallsfund im Internet. Ich habe Tagesmutter und Rohracker in die Suche eingegeben und es hat ihren Namen ausgespuckt. Antjes Kindernest. Das war 2016. Simon war gerade 11 Monate alt und wir hatten keinen Kita-Platz unter 3 bekommen. Aber ich wollte wieder arbeiten gehen. Zudem war der Umzug von Stuttgart in den Kreis Esslingen ja schon für Anfang 2017 geplant, weil da unser Haus fertig werden würde. Da half uns ein Platz Ende 2016 nicht wirklich weiter. Antje sagte nach unserem ersten Besuch: Schauen Sie sich ruhig noch andere Tagesmütter an. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben. Als wir das dann gemacht hatten und gesehen hatten, wie wir es nicht haben möchten und ihr eine Weile keine Rückmeldung gegeben hatten, schrieb sie, sie bräuchte wirklich sehr bald eine Entscheidung, sonst ginge der Platz an jemand anderen. Ich reagierte schnell. Nein, 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 wir nehmen den Platz. Überlegt mal, wir hätten Antje zu dem Zeitpunkt nicht als Tagesmutter bekommen. Wie sehr anders wäre unser Leben verlaufen? Wir hätten keine kompetente Tagesmutter mit Vorliebe für Förderung nach Montessori gehabt, die inklusive Betreuung liebt. Wir wären nie auf die Idee gekommen, uns mit dem Thema Gebärden für Lukas auseinanderzusetzen, wäre sie nicht gewesen. Wir hätten niemanden gehabt, die uns in den Hintern getreten hätte mit den Worten: Ihr solltet den Antrag wirklich noch im Frühjahr abschicken. Die Ämter brauchen immer lange. Wir hätten keine Freizeitassistentin, die zu uns ins Haus kommt und uns entlastet, indem sie mit den Kindern spielt. Und natürlich könnten wir nicht so viele Urlaube planen, wenn wir nicht wüssten, dass sie uns begleitet. Ein Leben ohne Antje ist möglich, aber sehr viel anstrengender. Wir starteten damals in 2016 also mit unserem neurodivergenten Kind bei ihr und wunderten uns alle, warum es so schwierig war und er nicht richtig spielte. Little did we know. Noch während wir auf der Suche nach einer Betreuungsmöglichkeit für Simon waren, entschieden wir uns für ein weiteres Kind. Ganz pragmatisch. Ein bisschen, wir wollen doch eh ein zweites Kind. Falls die Betreuung nicht klappt, bleibe ich halt in Elternzeit und wir sind zu dritt daheim. Und ein bisschen, wir können es ja mal versuchen, bei all dem Stress wird es wahrscheinlich gar nicht beim ersten Versuch klappen. Ja. An Simons erstem Geburtstag war ich nach der Pankreatitis gerade wieder aus dem Krankenhaus daheim und in der 8. Woche schwanger. Nach ein paar Wochen Eingewöhnung kam der Anruf nach der eigentlich routinemäßigen Nackentransparenzfaltenmessung. Wir sollten zum Pränataldiagnostiker. Sein Anruf mit dem Ergebnis des Bluttests hingegen kam, während ich Simon gerade zu Antje brachte. Ich war in Jacke und Schuhen und stand in ihrem Flur, versuchte Simon die Hausschuhe anzuziehen, da klingelte das Telefon. Herr Dr. T., den wir zu jeder Zeit als freundliche und empathische Person kennenlernen würden, erklärte mir am Telefon, dass mein Bluttest auf Trisomie 21 positiv war. Mit fast 99%iger Sicherheit würde mein zweites Kind also behindert sein. Uff. Ich saß in Antjes Flur auf diesen kleinen Bänken, auf denen die Kinder sich in Matschhosen und Gummistiefel schmissen, und weinte ein bisschen. Simon war längst ins Spielzimmer getapst und Antje saß in ihrer typischen Antje-Position auf ihren Unterschenkeln mit mir im Flur und sagte: »Es hat einen Platz bei mir, wenn Sie möchten. Wann ist denn der Termin? Anfang Januar? Ja, das geht.« Es ist ziemlich bezeichnend, dass ich noch weiß, was Antje zu mir sagte, aber nicht mehr weiß, ob ich danach zu David ins Büro gefahren bin oder ihn angerufen habe oder vielleicht auch meine Mutter oder meinen Gynäkologen. Nee, ich weiß einfach noch wortwörtlich, wie diese Frau mir eine Zukunft gegeben hat, von der ich noch gar nicht wusste, dass ich sie brauchen werde. Und ja, ich weine, während ich das schreibe. Krasses Ding einfach. Während Simon also in seinem ersten Betreuungsjahr bei Antje war, wuchs Lukas in mir heran und in Antje hatte ich eine Gesprächspartnerin, der ich immer von den neuesten Terminen in der Pränataldiagnostik erzählen konnte. Damals haben wir uns noch gesiezt, was ich heute irgendwie seltsam finde. Aber klar, mittlerweile liegen da fast 6 Jahre dazwischen. Als Lukas ein paar Monate alt war, legte Antje mir ans Herz, doch schon mal mit den Unterlagen für die Betreuung bei ihr anzufangen. Ist ein bisschen früh, oder? Dachte ich. Aber ich würde lernen, dass Antje in solchen Dingen immer recht haben würde. Neben der üblichen Anmeldung für den Betreuungsplatz brauchten wir eine Zusage vom Rathaus, dass sie die Kosten einer Tagesmutter in Stuttgart übernehmen würden, obwohl wir ja im Kreis Esslingen wohnen. Zusätzlich brauchte ich eine Bescheinigung von meinen ArbeitgeberInnen, um mehr als 20 Stunden Betreuung pro Woche zu bekommen. Da Lukas ein Inklusionskind ist, bekam Antje für ihn nochmal extra Geld, das wir wiederum beim Landratsamt Esslingen beantragen mussten. Formlos. Ich hasse formlos. Was soll ich damit? Hallo, ich möchte Geld von Ihnen haben. Ja gut, gebe ich Ihnen. Oder wie? Ich musste lernen, dass in solchen Schreiben natürlich die richtigen Stichwörter drinstehen mussten, damit klar ist, um was es geht. Eigentlich am besten auch noch Paragraphen reinhauen, damit klar ist, warum er ein Recht auf den Status hat. Reicht nämlich nicht, mit der Diagnose und dem Schwerbehindertenausweis zu wedeln. Nee, muss schon alles genau begründet werden. Und am besten noch über die Diagnose hinaus. Die Schwere der Situation, mein Leid, das angeblich durch ihn verursacht wird. Und weil Antje eben Antje ist, hat sie mir noch angeboten, dass Lukas schon ab Lebensmonat 9 im September 2017 statt wie geplant in Monat 13 im Januar 2018 anfangen könnte. Dann könnte ich an 2 bis 3 Vormittagen ein bisschen ausruhen und Lukas könnte in Ruhe eingewöhnt werden und hätte einen Softstart, bevor ich im Januar wieder Teilzeit arbeiten gehen würde. Und na, was glaubt ihr? Natürlich ist das auch nicht in den Statuten der U3-Kinderbetreuung vorgesehen. Also musste ein Härtefallantrag her. Formlos. Ich wiederhole. Ich hasse formlos. Gib mir ein Formular, einen Antrag zum Ausfüllen. Ein paar Zeilen schreibe ich gern dazu. Meinetwegen auch noch einen Bericht. Aber formlos? Hey, ich hab keinen Bock, mein Kind zu betreuen. Darf ich das schon mal für 12 Stunden abgeben? Ja? Ach super, dann beantrage ich das hiermit formlos. Oder so ähnlich. Schon bevor Lukas bei Antje angefangen hat, war sein Ordner so voll, als hätte er ein halbes Leben hinter sich. Und immer dann, wenn wir gerade so ein paar Monate hinter uns gebracht hatten, schrieb Antje wieder: Bitte an Eingliederungshilfe denken, bitte Bericht von der Frühforderung anfordern, bitte dies, das und überhaupt. Manchmal dachte ich, ach komm, das haben wir doch gerade erst gemacht. Und tatsächlich muss man viele Sachen jährlich neu beantragen, denn das Kind könnte ja zwischendurch die Behinderung abgelegt haben. Ja doch, Behörden glauben an dieses Wunder. Zack, 47. Chromosom pünktlich zu Weihnachten ausgekotzt und tschüss Behindertenstatus. Und da die Antragszeit oft einige Monate lang andauert und wir natürlich immer wollten, dass Antje ihr Geld pünktlich bekommt, haben wir alles schön der Reihe nach gemacht. Aber nein, das wäre ja zu einfach. Der Herr Dr. G. ist auf unbestimmte Zeit nicht da. Okay, passiert. Und er ist der Einzige, der sich um die Angelegenheiten kümmert. Angelegenheiten! Das sind Anträge von Eltern, die ihre behinderten Kinder zur Schule und in den Kindergarten schicken möchten. Von Eltern, die arbeiten gehen müssen und wollen und die Betreuung gesichert wissen möchten. Eine einzige Person im gesamten Landkreis kümmert sich um die Anträge, die sowieso schon Monate bis zur Bestätigung brauchen. Oder denen manchmal nicht stattgegeben wird und bei denen man den Einspruch einlegen muss, der auch wieder viele Monate warten muss. Das hat Antje mir beigebracht. Geduld haben und trotzdem ab und zu anrufen. Manchmal hilft das, aber auch nicht immer. Wenn Antje mich nicht gerade im ganzen Antragsscheiß unterstützte, brachte sie unseren Kindern Gebärden bei. Alle Alltagsgebärden, die wir als Familie benutzen, haben wir von Antje gelernt. Sie selbst ist nämlich total ehrgeizig und hat mehrere Fortbildungen zum Thema Gebärden mit Babys und Kleinkindern gemacht. Die Gebärden für Essen, Trinken, Schlafen benutzen wir alle 5 und darüber hinaus haben wir uns ganz viele andere beigebracht, weil sie uns inspiriert hat. Sie selber glaubt nämlich, dass Gebärden allen Kindern bei der Kommunikation helfen und deswegen lernen die ihre Gruppenkinder, egal ob behindert oder nicht behindert. Und weil Antje eben Antje ist, recherchierte sie nach einem Zwischentür- und Angelgespräch mal eben 2 bis 3 Dinge und in der Zeit, die ich brauchte, nach Hause zu fahren, hatte sie mir schon Links rausgesucht, Ideen gesammelt und mir alles zusammengeschickt. Immer mit den Worten, könntest du dir ja mal anschauen. Und wenn ich es mir nicht anschaute, war es auch okay. Antje war auch diejenige, die als erstes laut darüber nachgedacht hat, dass Simon anders sein könnte. Sie erzählte uns eines Tages, dass Simon gar nicht mit den anderen Kindern spielte. Er würde lieber Sachen machen, die er alleine spielen kann. Puzzle, Bücher, Knobelspiele. Auch beim Essen war er wohl mäkelig, mochte nicht alles, hat manches nicht mal angefasst. Gar bei Pudding gewürgt. Einmal schrieb sie mir, dass Simon seit 40 Minuten auf einer Mandarinenhaut rumkaute, sie weder runterschlucken noch ausspucken wollte. Sie wollte ihm nicht einfach in den Mund greifen, also fragte sie mich, was sie tun sollte. Den Fall hatten wir bis dahin nicht, aber ich und Antje wussten, dass gewaltsames Mundöffnen nicht die Lösung sein konnte. Ich schrieb ihr, sie könnte Zähneputzen simulieren, das machte er zu dem Zeitpunkt ganz gerne. Oder ihn fragen, ob er das ausspucken möchte, was er im Mund hatte. Letztendlich schob er es irgendwann nach vorne zwischen die Lippen und sie konnte es greifen. Damals wussten wir noch nichts vom Spektrum, machten uns aber nur selten Sorgen, beziehungsweise machten wir uns bei allem Sorgen, was Ersteltern so erschrecken kann. Wir glaubten, dass er seinen Weg schon gehen würde. Wir glaubten auch nicht an, das muss so sein oder das machen Kinder in dem Alter so. Ein bisschen ließen wir uns auch davon ablenken, dass Simon so ein gutes Gedächtnis und eine schnelle Auffassungsgabe hatte. Schon mit 1 Jahr konnten wir keinen einzigen Satz in den Vorlesebüchern auslassen. Er konnte alle auswendig und beharrte energisch darauf, die Seite nochmal zu lesen, wenn was fehlte. Wenn ich sehr müde war, ließ ich manchmal die gesamte letzte Seite weg und fügte nur den letzten Satz ein. Hier bitteres Lachen einsetzen, denn das ließ er nicht zu. Heute weiß ich, dass er Einheiten nur vollständig hinter sich lassen kann. Damals freuten wir uns, weil wir sein gutes und detailreiches Gedächtnis gut fanden, welches ihm auch beim Puzzeln half. Heute wissen wir, dass er sich das Bild und die Verbindungen merkte. Damals kaufte ich meinem 18 Monate alten Kind Puzzle für 3-Jährige, die er innerhalb kürzester Zeit in einer unglaublichen Geschwindigkeit zusammensetzte. Mein Mutterherz war super stolz. Darüber konnte ich manchmal sogar vergessen, dass Simon auch zum Austritt bei Antje mit 3 Jahren immer noch nicht richtig sprach. Er nutzte nach wie vor Echolalie und Ja und Nein, um mit uns zu kommunizieren. Mehr war es noch nicht. Wir erklärten es uns damit, dass er mit 2,5 Jahren die Hirnhautentzündung hatte, die seine linke Seite ein bisschen gelähmt hat und die ihm das bisschen Sprache, das er sich schon erarbeitet hatte, wieder genommen hat. Aber da war noch was. Antje macht im Gruppenalltag immer mal wieder Bilder und schenkt jedem Kind zum Abschied ein kleines Album mit Bildern aus den Jahren bei ihr. Simon lächelte auf keinem einzigen Bild in seinem Album. Auf keinem einzigen. Das stolze Mutterherz wurde ganz schwach bei diesem Anblick. Schlechtes Gewissen umspülte es. Zweifel legten sich darum. Hatten wir einen Fehler gemacht, ihn von Antje betreuen zu lassen? Hat er denn überhaupt mal Spaß gehabt? Hätte ich ihn daheim behalten sollen bis zum Kindergarten? Und es war nicht nur so, dass er nicht auf den gestellten Gruppenfotos lächelte, sondern auch auf denen, die zufällig entstanden waren. Beim Lesen, beim Toben, beim Picklerdreieck klettern, beim Geburtstag feiern. Damals ahnten wir höchstens ein bisschen, dass es etwas wie das Spektrum gab, indem er einfach nicht lächelte, nur weil es Kinder eben so machten. Gestellt erst recht nicht, aber auch nicht bei Tätigkeiten, die er sich nicht so richtig selbst ausgesucht hatte. Als Lukas mit 9 Monaten zu Antje kam, konnte er noch nicht mal krabbeln. Er lag rum, hatte aber jede Menge Spaß, schlabberte alles ab und legte sich mit den viel größeren Kindern an. Er interessierte sich auch nicht für seinen großen Bruder, der ja auch im Raum war. Antje hat sein Normal angenommen und ein neues Normal draus gemacht. Eines, in dem wir gemeinsam nach Lösungen suchten. Ein umgebauter Stuhl, als er noch nicht gut sitzen konnte. Eine Lösung fürs Essen, als es mit dem Greifen noch nicht klappte. Die Beschäftigungen und die Spielzeuge, die sie den Kindern anbietet, sind seit jeher von Montessori inspiriert und so war zusätzliche Förderung für Lukas nie notwendig. Sie schickte mir Videos vom ersten Krabbeln, Fotos vom Üben des Pinzettengriffs und davon, wie er übers Fühlboard wackelte, sich am Picklerdreieck hochzog. Sie förderte und forderte ihn, ganz so wie alle anderen Kinder. Vor Antje sind alle Kinder gleich und trotzdem sieht sie deren Rahmenbedingungen und baut die Antworten darauf in deren Alltag ein. Sie sieht die Kinder, wie sie sind und wie sie sein können. Als Maja sich ankündigte, wollten wir sie eigentlich nicht zu Antje bringen, weil die 25 Minuten Fahrt One Way natürlich schon einen großen Teil des Tages einnehmen würden. Aber Antje war da. Jede Woche, nachdem sie schon über Nacht bei den Jungs geblieben war, während ich Maja zur Welt brachte. Und Maja lernte sie kennen und lieben. Spätestens als wir im Sommer 2021 eine Woche mit Antje im Urlaub waren, war klar, dass es allergrößter Unsinn wäre, Maja nicht zu Antje in Betreuung zu geben. Sie war bereits vor dem ersten Geburtstag zu einer wichtigen Bezugsperson geworden. Und wieso sollten wir diese Verbindung nicht nutzen, um unserem Kind die beste Betreuung zu geben, die es im Umkreis von vielen Kilometern geben kann? Maja gab uns recht. Denn wann immer sie Antje sieht, egal ob daheim oder in Betreuung, muss sie erst mal kuscheln. So richtig mit Kopf ablegen und Welt kurz vergessen. Denn das ist Antje für unsere Kinder. Ein sicherer Ort.